ich meine, er ist druff, ne? Also so wie man es wirklich auch aus so Videos, früher gab es ja kein Fotoverbot. Es gibt so legendäre Aufnahmen von so Ravern aus den 90ern, als es gerade so anfing mit Ecstasy-Pillen. Ach, guck mal, er nimmt ja auch gleich eine Pille.
Du lebst im Moment. Nichts anderes. Das ist Techno. Das bin ich.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Mit Johannes Nichelmann.
Und Katrin Rönicke.
Heute geht es um den Beat von Berlin. Wie erzählt man eigentlich richtig Clubkultur? Anlass ist die Amazon Prime-Serie Beat, die vor ein paar Tagen gestartet ist, von Erfolgsregisseur Marco Kreutz-Peintner.
Es geht um Drogen, um Sex und um Menschen- und Organhandel. Und wir haben mal Menschen getroffen, die tatsächlich aus der Berliner Clubszene kommen und auch versucht haben, diese im Film festzuhalten. Was sagen die denn, wie das geht?
Wir machen den Realitätscheck. Wie wird Clubkultur in dieser Serie dargestellt, aber auch in anderen Serien? Und wo liegen da so die Probleme? Und die werden nämlich ganz offensichtlich, wenn man sich die Rezensionen bei Amazon ansieht, die unter der Serie stehen. Da gibt es eine absolut gespaltene Community. Zum Beispiel schreibt jemand, unfassbar, wie schlecht die Serie geschrieben ist. Es fällt schwer, sich nicht verarscht zu fühlen. Fragt sich, ob der Regisseur je Zeit in Berliner Techno-Clubs verbracht hat.
Aber es gibt auch Leute, die es richtig gut finden. Einer schreibt, nun ja, mag ja sein, dass die Berliner Techno-Szene hier nicht haargenau wiedergespiegelt wird, in Klammern Gott sei Dank, und auch sonst Logikfehler vorkommen oder ein paar Klischees überzeichnet werden. Aber bitte, die Serie unterhält seinen Zuschauer durchgängig und es gibt richtig gute Cliffhanger.
Relativ geringe Erwartungen hat auch unser Kollege Martin Böttcher, der hier im Deutschlandfunk Kultur für Musik zuständig ist, aber privat auch sehr viel feiern geht.
Eigentlich erwarte ich, dass es nicht so gut ist. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, so eine Serien, die sich grundsätzlich so mit Clubkultur beschäftigen oder so, oder Filme oder was auch immer, dass das nicht so gut funktioniert. Weil das scheint schwierig zu sein, das so zu übersetzen.
Warum?
Ich weiß nicht, aber es hat, glaube ich, was mit dieser unglaublichen Energie zu tun, die diese Musik so mit sich bringt. Und wenn die weg ist, dann hat diese Musik ja eigentlich, ist ja wirklich keine hochwertige Musik mehr, sondern dann ist es ja nur noch so Klang. Aber diese Energie so einzufangen und die umzusetzen in so einen Film oder auch ein Buch oder sowas, das ist, ja, das muss schwierig sein, weil es wirklich nicht vielen gelingt.
Und Martin ist dafür auch der echte Experte, denn er ist wirklich jemand, der seit vielen, vielen Jahren die Berliner Clubs unsicher macht, wie er mir erzählt hat.
Ich bin ja schon tatsächlich über 50 und habe mit einem Raven 1991 angefangen, als in Berlin der Tresor aufgemacht hat, kurz nach dem Mauerfall. Also genau diese Geschichte, die immer erzählt wird. Die Ostkids und die Westkids treffen sich zusammen zum Techno-Feiern in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, wo sonst nichts ist, wo es aussieht wie ein Bürgerkriegsgebiet. Und da ist diese neue Musik und alle finden es geil. Und so war es dann irgendwie bei mir auch.
Und gehst du bis heute viel
genau.
feiern?
Genau, ich gehe nicht mehr viel feiern, aber ich gehe ab und zu feiern. Und gehe eigentlich immer noch ab und zu in Tresor und gehe ab und zu ins Berghain, und Berliner Clubs sind so meine Clubs.
Jemand, der auch sehr viel feiern geht, ist die Hauptfigur Robert Schlag. Beat in der Serie Beat, deswegen Schlag, Beat, muss man mal drauf kommen, wegen Schlag und Zuschlagen und Beat und Englisch. Der ist also in diesem Club zu Hause, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Und wird dann von einem Geheimdienst angesprochen.
Rekrutiert, richtig. Die Geheimdienstagentin, gespielt von Caroline Herfurth, kommt auf ihn zu und irgendwie haben sie ihn ausgesucht, weil er so tief verwoben ist in dieses Netz. Aber wir wollen jetzt nicht so viel verraten.
Außer, dass es halt einen Gangster gibt, der sich in diesen Club einschießt quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja ein Thriller und dann wird er, der Beat, darauf angesetzt, mit allen Folgen, die das haben kann, eben auf diesen fiesen, fiesen Gangster. Wir lernen Beat noch ein bisschen besser kennen, hören Ausschnitte aus dem Film und eine kleine, ja, Wiener Oper quasi, wenn man vorher so hört, worum es geht. Der Regisseur persönlich wird sich jetzt äußern zu seinem Hauptprotagonisten.
Mein Name ist Schlag, Vorname Robert, geboren 7.1.1989, wohnhaft Koblianski-Straße 7. Wo sind das? Warschau?
Na ja, genau, ich bin nur zu Besuch.
Beat ist ein Club-Promoter, das heißt für die, die jetzt nicht so in der Clubkultur unterwegs sind. Das ist jemand, der das Programm zusammenstellt, der auf der Suche nach neuen DJs ist, der Partys ein Motto gibt. Jemand, der also absolut dem Nachtleben verschrieben ist.
Er ist ja vorbestraft. Körperverletzung, Drogenbesitz.
Das war Notwehr. Beides.
Jetzt wird er witzig, ja? Pass mal auf, hab ich auch noch einen. Wir schauen jetzt mal nach, was du in deinen Taschen hast, Herr Partypromotor.
Dazu habt ihr kein Recht.
Ist auch mit allen Vor- und Nachteilen ein Nachtschwärmer. Man kann durchaus sagen, er ist drogensüchtig, wobei er in so wie er rüberkommt, jetzt nicht wie ein eingängiger Junkie einem vorkommt, weil er eigentlich sehr positiv ist. Er konsumiert Drogen aus reiner Freude und es macht nicht den Eindruck, als wenn es ihn in irgendeiner Form determiniert oder so.
Sagt Marco Kreuzpaintner, der Regisseur. Das Nachtleben, bist du da eigentlich mal unterwegs gewesen oder immer noch unterwegs, Katrin?
Ich habe vor 14 Jahren tatsächlich angefangen, in dieses Berliner Nachtleben hineinzutauchen, als ich so Anfang 20 war und war auch ein paar Jahre unterwegs. Aber seit ich Kinder habe und sehr viel arbeite, überlege ich es mir jedes Mal sehr genau, was ich mit meinen Nächten anstelle und entscheide mich meistens für Schlaf.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass du noch in irgendwelchen dunklen Clubs hier anzutreffen bist.
Nein.
Ähnlich bei mir. Ich war jetzt auch eigentlich, ehrlich gesagt, sehr lange nicht mehr feiern, aber es gab Phasen, wo das zu jedem Wochenende dazugehört hat und zurückblickend, weiß ich gar nicht warum. Es war einfach so, man musste das, es war wie auf Arbeit gehen, man musste es einfach machen, weil alle um einen herum das gemacht haben. Also wir beide kennen uns so ein bisschen aus in dieser Clubkultur, haben da eigentlich schon alles gesehen, was man da so sehen kann in dieser Stadt in Berlin, in der wir uns hier befinden. Ich habe Martin gefragt, mit dem ich die Serie der zusammen geschaut habe, die erste Folge, ob das eigentlich was ist, was Leute sich auch angucken wollen würden. Also wollen wir als Leute, die in Clubs gehen, uns dann auch Clubkultur angucken, weil die Gefahr ist ja relativ groß, dass es peinlich wird. Hast du irgendwelche Erfahrungen, was peinliche Ausschnitte angeht?
Mir fällt jetzt spontan nur der Tatort ein. Also da geht es eigentlich jedes Mal schief, habe ich das Gefühl, wenn sie versuchen, so Party nachzustellen. Gerade auch, wenn es in Berlin ist. Es wirkt immer so ein bisschen verklemmt.
Ich habe als 17-Jähriger, fällt mir gerade ein, einmal in einer RTL-Serie als Komparse mitgewirkt und da ging es auch um eine Clubszene und die wurde ohne Musik gedreht, das heißt der Kamerakran und die Steadicam, die flogen da alle so rum und alle haben dann richtig gut drauf und mussten so tun und haben nur die Münder bewegt, während dann vorne ein Dialog aufgenommen wurde, das ist die Antwort, warum es eigentlich keine Musik dann richtig gab.
Ja, und das hat der Marco Kreuzpaintner ja komplett anders gemacht. Ja. Der hat ja eine Party inszeniert, 4 Tage lang Leute gecastet, wirklich aus der Szene, aus dem Untergrund dahin geholt. Und die einfach mal feiern lassen und dann immer wieder reingefilmt werden, die einfach wirklich in echt gefeiert haben.
Aber erstmal ist man ja skeptisch, wenn man hört, es gibt einen neuen Partyfilm und ich wollte auch von Martin Böttcher wissen, ob sich das nach seiner Erfahrung so Partyleute überhaupt ansehen würden, wenn sie es irgendwo in der Beschreibung lesen oder so.
Dann gucken sie einmal und stellen fest, nee, so sind wir nicht. So würde ich das einschätzen und sagen, nee, das gucke ich mir nicht an, so sind wir nicht. Weil sobald du ja irgendwas siehst, was ein bisschen mehr mit dir selber zu tun hat, dann bist du ja viel kritischer.
Ist das berechtigt oder nicht? Das wollen wir jetzt wissen. Wir starten jetzt einfach mal den Film.
Zu laut?
Nö, ist perfekt.
Episode 1, Beat. Er geht zum Club, ne? Oder? Oder geht er nach Hause?
Wir werden es erfahren.
Ah. Aber er hat Kopfschmerzen offensichtlich. Oder irgendwas passiert in seinem Kopf. Jedenfalls fasst er sich da auch ständig hin.
Es geht ihm nicht so ganz gut, glaube ich.
Nee, er atmet relativ schwer. Und jetzt tanzt er auch schon. Also.
Und die Anmutung des Clubs ist ja schon auch so ein kleiner Berghain-Nachbau, ne? Also die Bar und.
Ja, und dieses Beton, diese Betonwände, ne? Beat hat eigentlich eine ganz gute Figur, ne? Also hat man vorhin ja gesehen, hat ein richtiges Sixpack. Er ist ja auch mehr so eine Klischeefigur, ne? Der Beat letztendlich. Mit seinen Tätowierungen, kurzen Haaren. Und
aber gut, diese Figuren gibt es ja.
Klar, die gibt es alle, ja, sicher.
Ich kann die Geschichte erzählen von einem jungen Menschen, der nach Berlin ziehen wollte, kam aus Wien und hat es genau eine Woche geschafft, hier zu sein, weil er dann an dem ersten Sonntag nach seinem Umzug nach Berlin mit seinen Eltern verabredet waren, die extra hergefahren sind, um noch ein paar Klamotten und Kisten vorbeizubringen. Er hat diesen Termin leider vergessen, weil er im Berghain war und kam dann ein bisschen spät, 10 Stunden wahrscheinlich, und war in einem Zustand, den seine Eltern nicht ganz überzeugt haben. und wurde dann sofort in den Laster gesetzt und zurückchauffiert nach Wien. Und das war seine ganze Berlin-Experience. Was hast du für Klischeefiguren getroffen?
Ich glaube, die klischeehafteste Geschichte, die ich kenne, ist, dass ein Bekannter von einem Bekannten von mir beim Feiern mal so viele Drogen genommen hat und dann so fest sein Gebiss zusammengebissen hat, dass ihm wirklich ein Zahn ausgefallen ist.
Oh Gott. Aber das heißt ja, also man kann ja gar nicht klischeehaft berichten aus dieser Clubwelt oder erzählen dann in fiktionalen Stoffen. Also alles ist irgendwie möglich.
Das unterschreibe ich.
Können wir da schon mal einen Haken dran machen bei unserer Realitätsanalyse?
Es gibt aber auch noch andere Filme übers Feiern und die kommen tatsächlich aus der Feierszene hier in Berlin. Einen davon hat Maya Klaassen gemacht, nämlich den Film mit dem schlichten Namen Feiern, Untertitel Don't Forget to Go Home. Und mit Maya habe ich mich mal unterhalten, ich habe sie angerufen und sie gefragt, warum gibt es überhaupt das Bedürfnis, diese Szene, dieses Feiern, dieses Gefühl, was dort auch stattfindet, überhaupt in einem Film festzuhalten?
Die Inspiration kam schon ein paar Jahre vorher eigentlich. Ich war so in den letzten Monaten, als das Ostgut noch existierte, der Vorgängerclub vom Berghain, war ich dort ab und zu feiern. Und es war so eine ganz besondere Zeit, weil man wusste, der Club muss bald schließen. Und als der Club dann tatsächlich schloss, gab es eine ganz große Trauer. Also Leute haben Kränze vor den Club gelegt und ihre Lebensgeschichte, ihre Erweckungsgeschichte ins Gästebuch des Clubs geschrieben. Ich hatte das Gefühl, das ist für viele so viel mehr als das, was sonst so unter Feiern verstanden wird in der Gesellschaft. Das hat fast einen spirituellen Wert. Darüber wollte ich gerne einen Film machen.
Das ist ja ein ganz spannender Punkt, also dieses Feiern. Das Feiern kommt ja davon, wenn man jetzt so auch beim Religiösen bleibt, man feiert etwas, also dass etwas passiert ist, die Auferstehung oder weiß ich, Kommunion, was auch immer gefeiert wird. So, man kann ja jetzt nicht jede Woche irgendeinen Grund haben, tatsächlich ein Fest zu feiern, aber man beschließt sich dazu zu feiern.
Ja, es ist auch dieses Außeralltägliche, was da einfach drin liegt. Also man hat den Alltag und dieser Alltag kann ja auch sehr belastend sein und deswegen braucht man einfach was nicht zu diesem Alltag gehört, was ja außeralltäglich ist.
Also sie spricht von dieser Spiritualität und so weiter. Kann man das tatsächlich dann auf Film festhalten? Weil am Ende ist es ja so abstrakt, was da mit einem passiert im Körper. Ob man jetzt irgendwelche Substanzen Intus hat oder nicht, aber es ist ja ein sehr abstrakter Gegenstand, so wie ist sie da rangegangen?
Tatsächlich wollte sie zuerst wegen der ganzen Problematik, dass Leute da auch nicht gerne drüber reden und sich nicht dabei filmen lassen und es ohnehin ein Filmverbot in den meisten Clubs gibt, wollte sie es auch fiktional machen, also so wie Beat jetzt im Grunde, ist dann aber in Gesprächen mit Menschen darauf gekommen, es doch anders zu machen.
Ich habe dann einfach mal angefangen rumzufragen, wer hätte denn Lust, in meinem Umfeld darüber zu sprechen, vor der Kamera, kleiner experimenteller Rahmen, Studentenfilm, und ganz viele hatten Lust.
Es gibt ja noch viele andere Feierfilme, auch im fiktionalen Bereich, Berlin Calling von Paul Kalkbrenner, also auch jemanden aus dieser Feierwelt, der das so aufgreift, Victoria zum Beispiel, dieser One-Take-Film, der vor 2 Jahren in die Kinos kam, in dem auch sehr viele Clubszenen aufgenommen worden sind, auch sehr real, weil sie eben gerade stattgefunden haben in dem Augenblick, wo die Kamera da war. Fallen dir noch Dokumentarfilme ein oder generell Filme, die das schaffen, auch wie ähnlich wie Victoria, diese Traumwelt in irgendwie zu erzählen?
Ja, also ich habe ja tatsächlich, gibt es ja noch einen Film über die Bar 25. Da muss man dazu sagen, auch einer der legendärsten Clubs hier in Berlin im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen. Und es gibt eine Frau, nämlich die Britta Mischer, die hat über diesen Club einen Film gemacht, in diesem Club. Also genau das, was viele ja nicht schaffen oder nicht dürfen oder auch nicht wollen. Sie ist reingegangen, sie war von Anfang an auch mit dabei, als die Bar 25 entstanden ist.
Also sie ist Teil des Teams am Ende auch gewesen.
Sie kannte die Leute schon vorher, also auch bevor es die Bar gab, und sie ist dann Teil des Teams gewesen. Es war alles auch abgesprochen, was in diesem Film stattfindet, wie das inszeniert wird. Und,
also eine klassische Promonummer quasi. Wenn man das absolut jetzt machen würde vom Chemiekonzern um die Ecke, wäre das schwierig, aber bei der Bar 25.
Es war eine Promonummer, auch weil sie mit dem Film verhindern wollten, dass die Bar geschlossen wird. Weil das war immer so von Anfang an das Damoklesschwert, das darüber schwebte, so wir machen euch zu, die BSR will hier irgendwas anderes auf dieses Gelände bauen.
Ja.
Und ihr müsst jetzt gehen. Und da haben sie gedacht, machen wir mal diesen Film, geben den Politikern und geben den auch den Menschen, die in der Stadt leben und zeigen mal, wie toll das hier eigentlich ist.
Clubfilme können Clubs retten.
Der Bar 25-Film war von Anfang an als Hommage an den Ort gedacht. Also nicht als kritische Auseinandersetzung. Wir gucken mal, was läuft da vielleicht falsch oder schlecht, sondern wir haben ganz bewusst uns dafür entschieden, weil wir diesen Ort selber lieben, dass wir die tollen Seiten zeigen. Und es ist auch ein Märchenfilm.
Apropos Märchenwelt, die entsteht ja eigentlich auch durch die Einnahme von verschiedensten Substanzen. Und wir haben jetzt schon gehört, das spielt natürlich eine Rolle in diesem Film, auch bei Beat. Fragen wir mal Martin.
Das ist ja der DJ offensichtlich. Und man nimmt dann eben vorher auch zusammen Drogen. Ich meine, es ist schon ganz schön drogenverherrlichend letztendlich. Ne?
Es ist halt, ja, man kann ja keine Erzählung über das Berliner Clubleben machen ohne Drogen.
Das wäre ja auch stimmt, Quatsch. Aber es ist halt schon sehr zusammengedampft, ne? Und du nimmst dir halt so, wahrscheinlich könnte man auch andere Geschichten aus dem Club erzählen. Ne? Das von der Musik erzählen, oder die könnten sich ja auch über Tracks unterhalten oder irgendwie sowas. Der DJ hat jetzt nur erzählt, dass er nicht mehr weiß, in welcher Stadt er ist, weil er seit dem Sommer unterwegs ist, und was wahrscheinlich auch stimmt irgendwie.
Also die Erzählung von Drogen, ich glaube, es war eine Zeitung aus Hannover, die über den Film geschrieben hat, das sei wie ein Kindergeburtstag und wird auf diese, also es geht halt nur um Drogen und bla. Aber da hat Marco Kreuzpaintner, der Regisseur, auch eine ganz klare Antwort, wie er hier im Deutschlandfunk Kultur verraten hat.
Natürlich sind Drogen ein fester Bestandteil. Diese Szene ist kein Klischee, sondern das ist das Fundament eigentlich neu dazu vom Techno. Also da geht es im wahrsten Sinne des Wortes um einen Trip zu erleben. Und wer in Clubs wie das Bergheim geht, weiß auch, dass, ich würde mal behaupten, vielleicht möglicherweise 10% nur sind, die nichts konsumieren an diesem Abend. Und damit meine ich sozusagen nicht reduziert auf Alkohol, sondern dass sich was einzuwerfen, eine Pille einzuwerfen, ist Standard.
Also da ist wahrscheinlich auch sehr schwer, dann so den Weg zu finden, ne, wie man das so darstellt, dass irgendwie alle zufrieden sind. Weil es findet ja statt. Wie sind denn deine beiden Gesprächspartnerinnen, Maya Klaassen und Britta Mischer, in ihren Dokumentarfilmen ja denn damit umgegangen?
Naja, es ist halt extrem schwierig, weil es sind Dokumentarfilme und Drogen sind illegal in Deutschland. Und deswegen ist wahrscheinlich auch so, dass in den meisten Filmen, die ich so kenne, muss irgendwie noch dazu gesagt werden, dass es ganz schlimm ist. Ne? Und Maya Klaassen hat versucht, diesen Spagat auch zu wahren. Also, dass es einerseits nicht verherrlicht wird, aber auch andererseits gesagt werden darf oder auch dargestellt werden darf. Es macht halt Spaß.
Genau, dass es ein Spannungsverhältnis ist, dass es beides gibt. Also, dass es ganz, ganz toll sein kann und dass es aber ein ganz schmaler Grat ist, dass der Absturz schon um die Ecke lauert, auf jeden Fall. Und dass es eben auch manche gibt, die das nicht schaffen, die dann abstürzen und auch nicht wieder hochkommen. Also, da gibt es ja zwei Protagonistinnen, die ihre Erfahrungen beschreiben, wie sie auch so psychotische Erfahrungen dann gemacht haben und nie wieder Drogen nehmen konnten.
Und Britta Mischer, die den BAFE25-Film gemacht hat, erzählt, dass sie das auf eine ganz witzige Art und Weise eigentlich umschifft haben.
Ich finde, der Bereich, wo Drogen thematisiert werden, sind auch eher eine Persiflage. Also es ist ja, wir haben ja extra dann mit stilistischen Mitteln gearbeitet, wir haben den Himmel bunt gefärbt, wir haben ganz viele Bonbons in eine Dose getan und da, so wie diese auf die Pillen aussahen, wo alle drin wühlen und so einen Schnickschnack haben wir halt gemacht. Also nichts verherrlichend. Also
nicht verherrlichend, also ich habe den Film jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, BAFE25, aber...
Es ist halt wirklich so ein bisschen Lucy in the Sky with Diamonds mäßig, also es ist so sehr viel bunt und Fantasie und Feierei und es ist nur das Positive dargestellt und das hat der Film sich dann auch, wenn man so ins Internet schaut, was gibt es für Kritiken, wirklich vorwerfen lassen müssen, dass es eben überhaupt nichts Negatives daran gibt. Man sieht aber, dass die Leute offensichtlich nicht ganz normal drauf sind. Und es wird aber nicht gebrochen.
Aber das ist ja dann, ich meine, das ist ein PR-Film, haben wir ja auch gelernt. Für Menschen, die da feiern gehen, da ist natürlich, die wollen diese Kritik ja nicht hören. Aber wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich nehme das so wahr, dass man da auch keine Kritik äußern darf in den Clubs oder mit Freunden, die sehr viel feiern gehen. Es ist einfach ein absolutes Tabu, da irgendeine kritische Stimme anzubringen.
Finde ich eigentlich überhaupt nicht. Die Leute, mit denen ich so abhänge, sind eigentlich alle total reflektiert. Also wenn sie da mal was nehmen, dann ist es eher so in Richtung Safer Use, wird das auch oft genannt. Also sie machen sich Gedanken darüber, muss ich dann viel trinken? Kann ich überhaupt was trinken? Also was jetzt Alkohol angeht, wie lange muss ich dann ausschlafen und. Alles ein sehr vernünftiger Umgang. Ich habe aber auch immer wieder Leute gesehen, die nicht so vernünftig damit umgehen und dann gerade in den Jahren nach meiner eigenen Feierzeit, weiß nicht, 3-4 Jahre später trifft man dann so Leute in der S-Bahn oder in der U-Bahn und denkt sich, oh ja, du hast wirklich nie aufgehört zu feiern. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für dich.
Aber es geht ja nicht nur um die Ebene, sich den eigenen Körper irgendwie zu zerschlagen, sondern auch, das wird auch in Beat ja angesprochen, darum, dass man damit, ja, ihr startet übrigens, glaube ich, diese Woche auch Narcos, die Serie, die erklärt, wie Drogen eigentlich in Südamerika hergestellt werden und was die dafür für einen Krieg ausgerichtet haben, der bis heute läuft. Also die Verantwortung geht ja übers Berghain hinaus. Wenn man das aber sagt, es gab mal einen Tagesspiegelartikel von einem Fabian Federl, heißt der, der geschrieben hat, nehmt Drogen so viel ihr wollt, aber hört auf, doppelmoralisch zu sein und erklärt mir auf der WG-Party, während ihr euer Koks mit der Kreditkarte zurecht dingelt, bitte nicht, dass ihr Vegetarier seid und dass es den Tieren so schlecht geht, weil ihr seid daran schuld, dass einfach sehr, 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 sehr viele Menschen einfach über den Haufen geschossen werden. So. Und das wird in dem Film kurz angesprochen, also in Beat, aber dann auch schnell wieder so zur Seite geschoben.
Genau, und das ist typisch für die Partyszene, dass man es kurz anspricht und so, ach ja, da ist noch irgendwas, aber dann schmeißt man vielleicht doch lieber schnell was ein, um das wieder zu vergessen.
Es ist also eine eingeschworene Gemeinschaft in den Clubs, die auch Regeln hat. Also was sagt man, was sagt man nicht. Das wird, finde ich, in Beat ganz gut dargestellt. Und auch eine andere Komponente kommt für Martin, bei dem wir jetzt wieder im Wohnzimmer sitzen, ganz kurz, während wir die erste Folge schauen, auch zum Tragen.
Weißt du, was uns unterscheidet? Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe ein Zuhause.
Ich habe auch eins. Los, Mann, machst du eine WG mit Arschlöchern?
Ist ja so, ne? Für manche ist der Club das Zuhause. Ich habe so Kumpels, die haben immer gesagt, das ist mein zweites Wohnzimmer.
Weil das warst du dich aber nie?
Nee, nicht so richtig. Ist ja auch so, ich bin aus Berlin. Und ich glaube, dass für viele Leute, die... Berlin ist ja immer noch so eine Stadt, wo ganz viele Leute so dazukommen. Und die dann erstmal vielleicht nicht so viele Leute kennen, die ihre Familie auch nicht hier haben und sowas. Und dann gehst du in einen Club und... suchst dir dann da deine Ersatzfamilie oder deine zweite Familie oder deine richtige Familie. Und dann begreifst du vielleicht so einen Club auch eher als dein Wohnzimmer und deine Familie. Meine Familie wohnt in Charlottenburg.
Und meine in Pankow.
Und meine in Sachsen-Anhalt.
So, die gehen also nicht so viel fein. Würdest du es auch sagen, war das denn, als du denn vor 14 Jahren nämlich an nach Berlin gekommen bist, auch Familienersatz erstmal?
Ja, absolut. Wobei wir natürlich auch schon eine Familie waren, also Freunde. Und man ist immer mit den Freunden dahin gegangen. Das war so eine Crew, so eine Posse. Und dann gab es noch die After-Hour. Und es gab so einen Spruch, der hat das, glaube ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und der ging, endlich normale Leute.
Es geht also um die eigene Familie. Die hat Beat ja eigentlich nicht in der Serie, denn er ist im Alter von 6 Jahren irgendwie von seinen Eltern verlassen worden. Die sind umgekommen, genaues weiß man nicht, zumindest in der ersten Folge. Und das ist ja auch der Punkt, an dem der Geheimdienst, der ja eine große Rolle spielt, der ihn engagiert, dann in sein Leben tritt und ihm sagt, ja, vielleicht können wir dir sogar helfen und dir sagen, wer diese Menschen sind. Das ist für mich, weiß nicht, wie es dir ging, so der wirste Part an dieser ganzen Serie.
Ist auch meine größte Kritik. Also wenn man die Clubszene kennt und dann wird da eine Figur eingeführt, nämlich diese Caroline Herfurth, Geheimagentin, die auf einen aus der Szene zugeht und sagt, hey, willst du nicht bei uns mitarbeiten? Geheimdienstarbeit ist voll toll. Und Caroline Herfurth hat das ja auch in einem Interview übrigens gesagt, dass sie Geheimdienste total wichtig und sinnvoll findet. An dem Punkt hätte ich wirklich Bedenken, ob das so funktioniert, Clubszene und Geheimdienst.
Aber warum sollten Geheimdienste da nicht agieren in Clubs, da passieren ja auch böse Sachen wahrscheinlich. Also frage ich dich jetzt.
Ich glaube, dass die meisten Polizisten oder vielleicht auch Geheimdienste, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wahrscheinlich merken, dass das alles sehr, sehr harmlos ist, was dort passiert. Und sehr friedlich auch.
Wer weiß. Martin Böttcher hat mir erzählt, der hatte auch mal eine seltsame Begegnung auf jeden Fall im Club.
Das ist ganz interessant, als ich früher so unterwegs war, da tauchte auch auf einmal so ein Typ auf, so ein ganz gut aussehender, der mich sogar ein bisschen an den so erinnert. Und ich habe so, nach einer Weile haben die Leute sich so gewundert, warum der immer so Fragen stellt oder sowas. Und der tauchte halt auf und verschwand genauso schnell. Und alle haben so vermutet, dass das auch
ein Ziviler ist, der irgendwie so in Sachen Drogen oder sowas unterwegs sein soll. Also einfach recherchiert oder versucht, was rauszufinden oder so. Aber vielleicht war da auch wieder diese Paranoia mit im Spiel.
Vielleicht.
Hm. Aber der war genauso schnell verschwunden, wie er angekommen.
Also es gibt offensichtlich doch
ein bisschen aus wie Beat.
Leute, die da von der Polizei drin sind. Vielleicht nicht, aber ich meine, die ganze, was wirr ist für mich in dieser Geschichte, ist einfach überhaupt dieser ganze Geheimdienststrang, also wie die erzählt werden und das, also eigentlich ist es, das Clubleben ist vielleicht nicht so unrealistisch erzählt, unrealistisch ist einfach erzählt, wie Polizei und Geheimdienstarbeit läuft, was aber in einer fiktionalen Story vielleicht auch völlig okay ist.
Ich finde, dass es insgesamt alles eins drüber ist. Also wenn wir jetzt schon bei der Kritik an dieser Serie sind, dann finde ich, hätte es gereicht, meinetwegen Clubkultur und Geheimdienst zu erzählen oder vielleicht auch noch Clubkultur, Geheimdienst und Menschenhandel.
Jetzt haben wir es geschafft. Die erste Folge ist durch. Sie dauert ungefähr eine Stunde. Ich drück jetzt hier mal auf. Dein Fazit jetzt von der ersten Folge. Wir haben sie ein bisschen verquatscht, aber so, ich glaube, wir haben
mitbekommen. Nee, wir haben sie gar nicht verquatscht, fand ich. Also die Handlung ist ja nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt nur diese Clubgeschichten nimmt und sowas, ich finde es relativ glaubwürdig, muss ich ehrlich sagen. Also auch so seine Begeisterung für den Club und auch dieser Widerstreit, der eine ist der Clubbesitzer und er ist eben derjenige, der aus der Feierkultur kommt und Underground bleiben möchte. Und es war ja eigentlich ganz schön, dass es nicht so ganz explizit so einem dargeboten wird, sondern dass es wirklich relativ natürlich so in die Handlung so eingebaut ist. Also ich finde das eigentlich, so als Clubgeschichte, so als für die erste Folge, finde ich es ganz gut.
Hast du Bock weiterzuschauen?
Ja, hätte ich auf jeden Fall. Können wir auch vorstellen, das ist nicht nur was für Leute, die mal sehen wollen, wie es in der Clubwelt ist. Das ist auch für welche, die mit Clubkultur oder in der Clubwelt was machen und da unterwegs sind. Und so, ich glaube schon, dass die sich da wiederfinden können. Ja. Hat man jetzt nicht das Gefühl, da ist jemand, der keine Ahnung hat. Also hab schon das Gefühl, dass der Filmemacher oder wer auch immer da letztendlich für diese Clubszenen verantwortlich ist, dass der weiß, worüber der da spricht.
Und wenn Martin das sagt, dann ist das wahrscheinlich so. Ich würde mich seinem Urteil blind anschließen. Ich finde eigentlich, ich habe das sehr gerne geguckt. Steckenweise wusste ich nicht, warum ich es gerne gucke. Also der Beat, die Musik, das treibt sich natürlich, ne? Das hat einen Antrieb und das ist die ganze Zeit für mich spannend gewesen. Aber um auf unser Thema zurückzukommen, wie erzählt man Clubkultur? Ich finde auch, dass das exzellent gelungen ist. Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, ich gucke dann doch lieber so echte Dokus aus dieser Szene. Also das, was Britta Mischer gemacht haben, was Maya Klaassen gemacht hat. Also eher was nah dran ist an der Realität, weil wenn ich irgendwie Fiction gucken will, dann gucke ich Fiction und dann brauche ich dieses Club-Element nicht unbedingt drin. Und es ist ja wirklich genug anderes. Also die Action-Thriller-Drama-Story, die da drin steckt, die hat auf jeden Fall gemacht, dass ich weiter gucke und lenkt mich dann aber auch hinreichend ab davon, dass da eben auch Clubkultur und sowas mit drin ist. Also ich finde, es gerät einfach in den Hintergrund und das finde ich auch nicht schlimm.
Irgendjemand sagt am Ende, du hast den Fehler gemacht und deine Tanzfläche verlassen. Damit ihr die Tanzfläche nicht verlassen müsst, haben wir jetzt noch, und das ist, glaube ich, vielleicht sogar der wichtigste Part, sag ich mal, ganz, ganz ironiefrei. Wir haben einen Tipp für euch. Wie kommt ihr eigentlich ins Berghain? Diesen Tipp präsentiert euch jetzt Martin Böttcher.
Ich kenne ein paar Türsteher im Berghain, die sagen lustigerweise, eigentlich wollen sie gar nicht, dass alle da schwarz angezogen sind. Es sieht ja manchmal aus wie eine Beerdigungszeremonie, wenn die Hunderten von Leute da in der Schlange am Berghain stehen. Die wollen gar nicht, dass die alle schwarz angezogen sind, aber eben weil da so viele sind, die denken, nur wenn ich schwarz angezogen bin, komme ich rein, hat sich das so verselbstständigt. Eigentlich würden die sich total freuen über Bunte und über Paradiesvögel und sowas, aber das traut sich dann vielleicht doch wieder niemand. Gehst halt auf Nummer sicher und dann, wenn du abgewiesen wirst, kannst du zumindest sagen, okay, ich sehe aus wie alle anderen, es gibt keinen Grund, warum ich abgewiesen wurde, aber ich gehe dann mal, jetzt muss mich nicht ganz so schämen.
Also bunt anziehen, wenn ihr ins Berghain in Berlin gehen wollt. Unser ultimativer Tipp am Ende der 6. Folge von Lakonisch Elegant. Wie erzählt man Clubkultur? Wir sammeln weiterhin Filme, die gelungen oder nicht gelungen sind, wenn es ums Feiern geht. Eure Mail an lakonischelegant@deutschlandradio.de und die Antworten landen dann auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Und an diese E-Mail-Adresse lakonischelegant@deutschlandradio.de kommen weiterhin Witze, denn wir haben euch vor ein paar Sendungen gefragt, das ist jetzt voll nicht lustig, was ist voll lustig? Schickt uns eure Witze. Und das hat Susanne gemacht. Sie fragt, was haben Jesus und ein Van gemeinsam?
Na?
Beides sind Märtyrer.